dieses schulische Lernen, wie wir es heute kennen, hat für mich inzwischen fast gar nichts mehr damit zu tun, was das ursprüngliche Lernen eigentlich beinhaltet.
Und es geht dabei auch nicht darum, deinem Kind irgendeinen Stempel aufzudrücken oder dass eine Diagnose irgendwie nach unten zieht, sondern es geht darum, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Lernen und Lernherausforderungen. Ich habe 2 Gäste, Monika und Thomas, die ja Eltern dabei begleiten, wenn ihre Kinder Lernschwierigkeiten haben. Und wir haben ein spannendes Gespräch, darauf kannst du dich freuen. Ich mag dir an dieser Stelle sagen, ich möchte dir Mut machen, Lernschwierigkeiten auch auf den Grund zu gehen. LRS, ADHS, Dyskalie oder was die Bandbreite dahergibt, du als Mama oder Papa hast da nichts falsch gemacht. Und es geht dabei auch nicht darum, deinem Kind irgendeinen Stempel aufzudrücken oder dass eine Diagnose irgendwie nach unten zieht, sondern es geht darum, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Aktuell haben wir lange Wartelisten, daher geh rechtzeitig los, bevor dein Kind in einer Abwärtsspirale ist und die Lernfreude ganz verliert. Und ja, juhu, mein Buch läuft super an. Konflikte nutzen statt vermeiden, wie ihr Streit klar und liebevoll löst und eure Eltern-Kind-Beziehung stärkt. Ich mag es dir, falls du es noch nicht hast. Ich glaube es ja fast gar nicht, aber falls du es noch nicht hast, es von Herzen ans Herz legen. Jetzt kannst du dich auf die Podcast-Folge freuen und es ist eine besonders wichtige Folge, denn dein Blick und deine Haltung aufs Lernen beeinflusst die Lernerfolge und die Lernfreude deines Kindes. Oder besonders dann, wenn das Lernen vielleicht ein bisschen schwer ist in der Schule. Viel Spaß! Ich freue mich von Herzen, dass ihr heute da seid, liebe Monika, lieber Thomas. Wir sprechen heute übers Lernen und Lernschwierigkeiten. Das neue Schuljahr ist gestartet, jetzt geht das Lernen wieder los. Viele würden wahrscheinlich diesen Satz unterschreiben, ich tatsächlich nicht ganz unbedingt. Ist Lernen etwas, was nur in der Schule stattfindet? Was sagt ihr als Lernexperten dazu?
Überhaupt nicht. Lernen ist das Natürlichste überhaupt von uns Menschen. Wir sind eigentlich die absoluten Profis im Lernen, wenn wir schauen, wo wir herkommen und was wir alles geschaffen haben, rein durchs Lernen. Und Lernen im natürlichen Sinn fängt schon an, wenn wir auf die Welt kommen, wenn wir lernen, die Mimiken zu interpretieren von unseren Eltern, von unserer Umwelt, wenn wir die Sprache aufsaugen, laufen lernen und so weiter. Und das ist alles ganz, ganz natürlich. Wir machen es alles in unserem eigenen Rhythmus, so wie wir gerade das aufnehmen können, verarbeiten können. Und es ist auch nie geradlinig. Es geht wirklich so wellenartig. Und dieses schulische Lernen, wie wir es heute kennen, hat für mich inzwischen fast gar nichts mehr damit zu tun, was das ursprüngliche Lernen eigentlich beinhaltet. Es wird leider das gleiche Wort benutzt und dementsprechend haben wir oft das Gefühl, ja, ich kann nicht lernen, ich kann keine Sprache lernen und so weiter. Das sind ja solche Glaubenssätze, die ganz, ganz viele von uns haben und gleichzeitig jeder hat die Muttersprache gelernt. Perfekt, überhaupt kein Problem. Und dementsprechend, wenn wir die Techniken wieder zurücksetzen sozusagen auf den Anfang, dann können wir alle Sprachen lernen.
Das finde ich total schön, das finde ich auch wichtig und deshalb starte ich auch diese Folge so gerne, damit, weil ich das total wichtig finde für uns Eltern, dass uns so bewusst ist, wir sind zum Lernen gemacht. Wenn wir jetzt gerade die Ferien hinter uns waren, da gab es so viele Situationen, wo unsere Kinder 100 pro total viel gelernt haben. Ich finde tatsächlich so eine verrückte Sache, die wir tatsächlich in der Familie versucht haben, sozusagen nicht weiterzuführen, ist, dass wir Spielen und Lernen ja in unterschiedliche Achsen sozusagen gemacht haben. Jetzt hör auf zu spielen, jetzt musst du lernen. Und dass ja eigentlich der Zustand, wo wir am besten lernen, der Spielzustand ist.
Und das merkt man ja auch. Also wenn zum Beispiel Kinder eben jetzt im Urlaub, manchmal auf Reisen, waren die dann irgendwelche Muscheln nehmen und Muster legen oder Mengen abzählen. Dann ist es ja ein reines Spiel. Das kommt voll aus dem Kind raus und gleichzeitig sind es dann schon wieder mathematische Inhalte, wenn man es aus der schulischen Perspektive dann schaut.
Ein wichtiger Punkt, ich denke gerade, wir haben gerade zusammen gefrühstückt, wir nehmen die Podcast-Folge gerade auf, wir haben Sommerferien, dass ganz viel Beziehung da sein muss. Und das habe ich jetzt, wir haben heute Zeit gehabt zum Frühstücken und es ist gerade heiß bei uns, dann haben wir über Gewitter gesprochen. Und ich habe mich dann tatsächlich ein bisschen zurückgezogen und mein Mann hat mit unseren Kindern dann über Gewitter, Blitze, Strom und Energie, ich bin mir relativ sicher, nach Lehrplan hätte das mehrere Unterrichtsstunden gebraucht, was die heute beim Frühstück innerhalb von einer Viertelstunde in Beziehung im Kontext gelernt haben.
Ja, natürlich. Das ist ja genau das. Also Lernen ist, wir sagen immer, Lernen ist Beziehungssache. Und das merkt man ja auch bei Kindern, die Schwierigkeiten haben. Da ist es ja doppelt wichtig, dass die Beziehung da ist. Und die Beziehung zur Lehrperson ist da so entscheidend. Da gibt es Kinder, die vielleicht in einer Schulsituation waren, wo eben die Beziehung schwierig war, wo sie sich nicht so gesehen gefühlt haben und dann Wechsel haben und plötzlich, ohne dass jetzt irgendwie vom Lernweg sich etwas verändert hätte, plötzlich so viel mehr möglich ist, weil einfach, wenn wir halt in einer Beziehung sind, wenn wir emotional offen sind, wenn wir uns gehört fühlen, wenn wir uns da abgeholt fühlen, wo wir stehen, dann ist so viel mehr möglich und deshalb ist für uns auch Lernen und Beziehung, das gehört einfach zueinander und ist unzertrennbar.
Und in der Schule haben wir es eben anders. Da ist ja dieses, alle Kinder zur gleichen Zeit, die gleichen Inhalte im gleichen Tempo. Und da gibt es dann eben Kinder, die kommen sozusagen mit dem Tempo oder den Inhalt mit irgendwas dann nicht so zurecht, wenn auch Beziehung und Zeit und sowas. Und dann gibt es den Punkt, wo wir davon sprechen, dass Lernschwierigkeiten, dass ein Kind Lernschwierigkeiten hat. Was ist das denn für ein Punkt, ihr als Experten? Was sagt ihr, wo ist der Punkt, wo man genauer hinschauen darf?
Ja, also es gibt einfach vielleicht noch einen ganz kurzen Schritt zurück. Also du hast es sehr schön eingeführt. Es gibt einfach Kinder, die andere Lernbedürfnisse haben, die eben andere Wege brauchen, um sich etwas bildlich vorzustellen, um einen nächsten Lernschritt zu schaffen. Sie brauchen mehr Zeit, sie brauchen Beziehung, sie brauchen handelnde Ansätze, weil sie einfach mit abstrakten Darstellungen nichts anfangen können. Und diese Kinder haben halt in der Schule einfach im Schulsystem Mühe, weil es eben halt alles sehr auf Effizienz getrimmt ist. Es geht nach Fahrplan, es geht ohne viel Beziehung, ohne Individualisierung und eben auch mit Lernwegen, die halt einfach für die Mehrheit funktionieren und halt einfach effizient sind in Buchform, in Arbeitsplattform und so weiter. Und da gibt es einfach Kinder, die dann hängen bleiben. Und die Anzeichen da sind dann einfach wirklich, dass die Kinder immer wieder scheitern. Also man merkt wirklich da dann, dass Kinder, wenn sie nicht mehr gerne zur Schule gehen, wenn sie bei den Hausaufgaben verzweifeln, wenn Tränen fließen, wenn ganz viele Emotionen im Spiel sind, das zeigt immer, dass etwas schwierig ist. Man merkt es auch bei Kindern, wo die schulischen Erklärungen kommen und dann probieren die Eltern nochmals zu erklären. Vielleicht gehen sie sogar in die Nachhilfestunde und immer viel, viel erklären und das bleibt einfach nicht. Das ist auch ein Anzeichen, dass da mehr drunter liegt.
Ja, und dieses Erklären ist im Grunde schon der Schlüssel. Wenn wir zurückschauen, es wäre niemand von uns auf die Idee gekommen, unserem Baby zu erklären, wie wir mit Messer, Löffel, Gabel essen dürfen, sondern wir haben es vorgemacht, wir haben es vorgelebt. Und die Kids haben das dann ausprobiert, experimentiert, eben mit spielerisch. Und manchmal ist dann halt beim Löffel was runtergetropft. Dann haben wir vielleicht mal den Löffel genommen und ein bisschen gedreht, dass das der Winkel anders funktioniert. Wir wären nie auf die Idee gekommen zu sagen, ja, dreht es um 5 Grad oder was auch immer. Dieses Erklären ist eben genau das, was uns im Bereich Lernen überhaupt nicht liegt, sondern wir sind diejenigen, die durch Vormachen, Nachmachen gelernt haben. Seit der Steinzeit ist es immer genau gleich abgelaufen.
Mein Ursprungsberuf ist ja auch Ergotherapie, wo ganz viel über das Machen ist. Und Ich glaube, in meiner Ausbildung, ich bin viel, habe mich so, also mit Videoaufnahmen, also dass ich halt geguckt habe, wie arbeite ich mit den Kindern. Und ein Großteil war, mich auf meine Hände zu setzen und nicht so viel zu sagen und nicht so viel zu machen, sondern die Kinder auch machen lassen, ausprobieren, bestärken, aber eben nicht dieses ganz klassische, mach jetzt so, jetzt kommt das und jetzt kommt das, sondern einfach diesen Spielraum, Erforschungsraum zu geben.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ein großer Anteil ist halt auch, dass es gesagt, nicht jeder ist zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist halt schon eine Herausforderung, wenn wir per Geburtsdatum parat sein sollen für einen Lernschritt. Und das ist auch wieder die Analogie zum frühen kindlichen Lernen. Jedes Kind hat anders gelernt, zu einem anderen Zeitpunkt laufen gelernt zum Beispiel. Und klar, wenn es ein bisschen länger ging, dann haben wir schon gedacht, wann kommt das endlich? Und gleichzeitig dieses Vertrauen nie verloren, dass die Kinder laufen lernen. Das Vertrauen war immer da. Und das geht eben häufig auch im schulischen Kontext dann verloren, ob das dann je funktionieren wird, ob das Kind wirklich je einen Abschluss machen können wird, wenn das jetzt schon so ist. Und dieses Vertrauen ist zum Beispiel etwas Essentielles, dass wir das wiederfinden, dass jedes Kind seinen Weg gehen kann, auch im schulischen Kontext. Es braucht einfach mehr Zeit, es braucht ganz, ganz viel Begleitung und eben diese Liebe, dieses Vertrauen, das wir immer in uns hatten und haben, natürlich in ganz vielen Bereichen, auch wieder in diesen schulischen Kontext zu bringen.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Und gleichzeitig ist dieses Vertrauen ja nicht nur, wir machen gar nichts, wir handeln gar nicht. Also es darf ein Handeln im Vertrauen zu sein. Also dass wir schon damit arbeiten, dass die Angst weggeht, dass wir nicht aus der Angst heraus handeln, aber hinschauen und sagen, okay, mein Kind, ich erkläre seit 2 Jahren Grundlagen und die kommen nicht an. So, dann habe ich jetzt vielleicht erstmal irgendwie Angst und alles falsch und weiß was ich was. Und da sozusagen zu gucken, okay, da gibt's ein Thema, wir können hinschauen. Es lohnt sich hinzuschauen, aber eben aus dieser vertrauensvollen Haltung, du kannst das lernen. Man braucht unterschiedliche Strategien, Mensch schafft es so schneller und so und eben auch andere Tempis, also in unterschiedlichem Tempo. So. Meine Kinder sind auch sehr unterschiedlich gelaufen vom Alter her. Und die Norm, unsere Tabellen sagen ja zwischen 8 Monaten und 18 Monaten. Das ist erstmal eine riesen Bandbreite. Und so älter Kinder ja werden, umso größer ist die Bandbreite eigentlich. Und 2 meiner Kinder ein Kind ist mit 18,5 Monaten und das andere ist mit 19 Monaten gelaufen. Und ja, ich habe mir dann und wann auch mal einen Spruch anhören müssen. Mensch, du bist doch Ergotherapeutin, warum laufen deine Kinder noch nicht irgendwie so? Und ich kann sagen, diese Kinder sind heute mehr als sportlich. Die sind, also Bewegung, Laufen, wir machen manchmal Witze drüber. Und es fragt halt niemand danach.
Genau, das sage ich auch immer. Wir haben keine Ahnung, wenn wir in der Klasse schauen, wer wann laufen gelernt hat. Alle können es zu dem Zeitpunkt und sie durften einfach auch sich die Zeit nehmen. Und das wünsche ich mir einfach, dass das wieder auch in den Fächern, die im schulischen Kontext jetzt so intensiv im Vordergrund stehen, dass das auch wieder möglich ist, dass wir dort in unseren eigenen Tempi dann lernen und in einem Rhythmus und wirklich dort eintauchen können. Und die Kinder, die können das alle lernen.
Ja, und es ist halt das Schulische, ist halt eigentlich, der Rahmen ist halt einfach schwierig. Gerade bei Kindern, die Schwierigkeiten mit den Grundlagen haben, die in den höheren Klassen sind. Und auch für die Eltern ist das schwierig, weil das System ja eigentlich immer wieder uns dahin leitet in den Mangel. Ah, mein Kind, jetzt sind schon die Malreihen durch und wir sind immer noch nicht da. Jetzt kommt die Prüfung und die Rückversetzung droht und geht's wieder dahin, wo es nicht gelingt. Und da ins Defizit rein. Und das ist verständlich, dass das auch Eltern, die sonst wirklich in vielen Bereichen immer wieder ganz das Positive sehen und einfach auch ihrem Kind Raum und Zeit geben, die werden so, das ist wie so ein Magnet, der auch Eltern immer wieder dahin zieht in diese Mangelenergie rein. Und da ist es wirklich ganz wichtig, da immer wieder einfach auch, gerade bei Kindern mit grundlegenden Schwierigkeiten, das sind ja nicht die einer Prüfung, das sind die kleinen Sachen, die kleinen Fortschritte, der Mut, sich mal etwas zu trauen, einfach mal sich aufs Lesen einzulassen oder ein Buchstabe, der immer geholpert hat, dann, wenn der gelingt, das sind die ganz kleinen Sachen, die dann wichtig sind. Und wenn wir aufs Kind schauen und auf seinen Weg und sein Tempo, dann ist das ein Riesenschritt. Und im schulischen Kontext würde das bedeuten, dass wahrscheinlich wieder ein Diktat, das rot übersät ist. Und für das einzelne Kind ist das so wertvoll. Und diesen Blick und die Energie dahin zu leiten, das ist unendlich wertvoll für diese Kinder.
Ja, ich habe da ein Zitat gleich im Kopf. Schule sollte ein Ort sein, wo das Gelingen dokumentiert wird und nicht die Fehler.
Ja.
Und dass wir da hingucken. Und auch da habe ich eine lustige persönliche Geschichte. Meine Kinder sind sehr sportlich, die machen das sehr gerne. Und ich gehe meinen Weg. Und dann habe ich gestern Abend noch ein Kind von mir gefragt, möchtest du mit mir eine Runde laufen gehen? Das ist ein bisschen lustig. Wenn ich laufen gehe, dann schlafen die fast ein. Und dann sind wir so eine kleine Runde. Mein Kind ist die ganze Zeit rückwärts gesprungen, so irgendwelche Trainingssprünge. Und ich habe halt geschnauft und war dann stolz, dass ich 1 Kilometer laufen geschafft habe. Und dann meinte mein Kind, Mama, ich finde es voll toll, dass du in deinem Tempo dranbleibst. Das ist noch ein bisschen langsam, aber es ist noch schneller als neulich.
So schön.
Ja, das ist also für mein Kind war das Pipifax. Aber es hat gesehen und gemerkt, wie ich mich da seit einem Jahr durchbeiße. Ich habe nämlich auch mit einem Kind von mir so ein bisschen die gehabt, eben sehr sportlich. In Schule nicht immer so leicht. Und wir haben hier in Hannover den Maschsee, der ist 6 Kilometer groß. Und für mein Kind ist es easy peasy, da rumzulaufen. Für mich ist es ein Mount Everest. Und wir hatten ausgemacht, er bleibt dran, dass er die Klasse schafft. Und ich bleib dran, dass ich den Maschsee schaffe.
Schön.
Er hat sein Ziel deutlich leichter erreicht, als ich meins. Wir erzählen den Kindern, wie man dranbleibt und konzentrier dich doch mal und mach doch mal was Schweres. Also genau, wir sind sehr eingestiegen. Bei uns ist es auch viel darüber, dass ich mich an diese Challenges traue und die Kinder wieder durch Beobachtung fast mehr lernen, als wenn ich ihnen das dann erklären würde, wie das so geht.
Genau, sie brauchen uns als Vorbilder, dass wir dann wirklich auch dran sind. Genau mit Kleinigkeiten im Alltag. Es braucht nicht mal das eigene Lesen sein, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn die Kinder lesen lernen sollen, dass sie uns auch lesen sehen. Oder dass sie sehen im Alltag, dass wir auch rechnen. Weil viele Kinder haben den Eindruck, das mache ich nur fürs Mathebuch. Im Alltag passiert das nicht. Und wir Eltern sind ja die ganze Zeit am Rechnen. Wenn wir aufstehen am frühen Morgen schon, sind wir am Rechnen, weil wir überlegen uns, oh, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Weil ich bin ja 5 Minuten länger liegen geblieben. Also ganz, ganz viele Sachen, wir sind eigentlich nonstop am Rechnen, nur die Kinder bekommen es nicht mit. Und da einfach mal bewusst einmal am Tag etwas laut zu denken, das bringt so viel, weil die Kinder einfach sehen, ah, die Mama, der Papa, die rechnen ja auch.
Also ganz schön, ganz wichtig, genau. Also unser Gehirn lernt ja einfach im Kontext, im Bezug und Zahlen, die ich dann in irgendeinem Raum, wo ich mich nicht wohlfühle, zusammenfügen muss, hat unser Gehirn ganz andere synaptische Verbindungen als hier sind nochmal 3-mal mein Lieblingsjoghurt, aber die Woche hat noch 5 Tage. Reicht das jetzt bis Freitag oder reicht das nicht mit meinem Lieblingsjoghurt irgendwie so? Und dann hat das eine ganz andere Relevanz. Und dann haben wir 3+2 oder 5-2 und solche Sachen.
Genau. Und bei Kindern mit grundlegenden Schwierigkeiten geht es noch tiefer, weil bei denen ist häufig schulisches Lernen ein bisschen toxisch. Die erleben ja, also nehmen wir ein Kind, das Leseschwierigkeiten hat. Das sollte, ist vielleicht in der 3. Klasse, weil das Lesen, die Ansprüche ans Lesen richtig ansteigen. Und das erlebt einfach täglich im Unterricht, in der Sachkunde, bei Textaufgaben, Sachaufgaben, im Deutsch, immer wieder, ich kann's nicht, die anderen sind schneller, es gelingt mir nicht, ich scheitere. Und deswegen mögen sich die Kinder ja gar nicht, auch wenn Eltern dann mit positiver Energie und den besten Absichten dann irgendwie Lesehefte zücken oder etwas. Die Kinder können sich gar nicht mehr darauf einlassen, weil das ja wie belastet ist und die Kinder sich ja vor diesen schwierigen Gefühlen schützen wollen. Und deswegen ist eben der Schritt, den du jetzt so schön beschrieben hast, der ist für Kinder mit grundlegenden Schwierigkeiten absolut entscheidend. Und die Befreiung ist wirklich, das Lernen raus aus dem schulischen Kontext zu nehmen, rein in einen Beziehungsraum, der unbelastet ist und eben auch andere Methoden, andere Zugänge im Alltag, in den Herzenswelten der Kinder, wo sie ihre Fantasie haben. Und dann ist so viel möglich. Aber es braucht wie so diesen Schritt in den Alltag und in die Welt und in die Gefühlswelt und Gedankenwelt des Kindes rein.
Also auch wenn ich jetzt so in dieses Gefühl reingehe, einfach, ich hatte das in Französisch so ein bisschen, wo ich einfach, man sitzt da und man weiß, man versteht es sowieso nicht. Also das ist ja irgendwie so das größte Problem. Man sitzt da und weiß, man versteht es nicht. Und später habe ich versucht zu schlafen, Liebesbriefe zu schreiben, weiß ich was, irgendwie so. Aber so dieses Gefühl bleibt ja einfach ganz oft irgendwie so. Und das ist ein großer Stolperstein. Wenn ich dann in Frankreich war oder bin, ist es schon ein bisschen, aber trotzdem nehme ich immer noch dieses Gefühl irgendwie da teilweise mit.
Wir haben ja ganz viele Glaubenssätze und Verhaltensmuster antrainiert, was Schule anbelangt. Und ich glaube, ganz wertvoll ist, nicht einfach da vorwärts zu stürmen und in diese Muster reinzufallen bei Kindern, die wirklich mit den Grundlagen Schwierigkeiten haben. Meistens bricht ihr das dann hoch bei Hausaufgabensituationen, wo viel zu viel ist, wo das Blatt leer ist und das Kind einfach nicht. Und dann ist ja so unser Glaubenssatz, ja, Hausaufgaben sind Pflicht und wir müssen in Anführungszeichen das jetzt machen und konzentrier dich jetzt mal. Und wir hören von Eltern, die dann sagen, ich sitze 3-4 Stunden mit dem Kind da. Und das ist ja eine Folge von uns, dass wir uns nicht davon lösen können, dass das jetzt vielleicht diese 3 Blätter durchzulösen für das Kind erstens keinen Lerneffekt hat und ja für die Seele des Kindes und für die Beziehungsebene ja einfach nur schädlich ist. Wenn Eltern merken, da ist es schwierig, dann einfach mal in die Beziehung gehen, wirklich ins Vertrauen gehen. Jedes Kind kann es lernen, auch mein Kind, auch wenn es jetzt schwierig ist, und einfach mal den Druck rausnehmen. Das ist wirklich das Wichtigste.
Schöne Worte. Und wenn man darin steckt, ich habe tatsächlich eine Familie vor Augen, ein Kind, das genau auch tatsächlich mit Testung rauskommt, dass es eigentlich sehr schnell und sehr viel lernen könnte, aber eben in diesem Schulsystem und dann dieser Druck, die Versetzung ist gefährdet, schon wieder ist die Versetzung gefährdet und dieser ganze Druck. Ist denn an diesem Punkt Nachhilfe etwas Hilfreiches?
Es gibt ganz viele Hilfestellungen und alle haben ihren Zweck, ihre Berechtigung. Nachhilfe hilft dann, wenn jetzt mal zum Beispiel durch Krankheit der Einstieg in ein Thema verpasst wurde und da genau dieses Thema angeschaut werden darf und nachher funktioniert es auch wieder. Nachhilfe, die sind in seltensten Fällen ausgebildet, um wirklich diese grundlegenden Schwierigkeiten anzugehen, an den Grundlagen zu arbeiten und zwar auf anderen Wegen wie im Schulischen. Deswegen ist auch dieses, ich wiederhole eine Klasse, dann wird das schon, selten, und das zeigen ganz, ganz viele Forschungsergebnisse, wirklich hilfreich, weil einerseits werden die Kinder aus dem Kontext gerissen, also das Herz blutet, genau, und meistens kommen sie in die gleiche Situation, die gleichen Erklärungen, die gleichen Materialien und die Bilder waren im ersten Anlauf noch nicht da. Beim zweiten Mal, am Anfang geht's meistens ein bisschen besser und gleichzeitig ganz schnell merken die meisten, da ist kein Unterschied. Wir sind wieder an genau der gleichen Stelle. Und dementsprechend braucht es wirklich die Ansätze, dass wir, wenn Grundlagen noch nicht felsensicher sind, dass wir an denen erstmal arbeiten. Und das Schöne ist ja, wenn wir die Grundlagen erarbeiten, dann geht's oft ganz, ganz schnell nach oben. Weil gerade in der Mathe zum Beispiel, wenn ich den kleinsten Zahlenraum verstanden habe, begreifen habe, wirklich dieses physische Begreifen und die Bilder dazu habe in meiner Herzenswelt, dann, Mathematik ist ja nach oben immer das Gleiche, dann können auf einmal diese Analogien gesehen werden und zusammengesetzt werden. Und dann sind wir viel schneller am Ziel, wie wenn wir immer wieder mit der klassischen Nachhilfe an diesen Punkten, schriftliche Division, was es auch immer ist, da weiter und weiter, weiter machen, weil die Kinder einfach noch nicht diese Verbindungen sehen und dementsprechend auch die Verknüpfung noch nicht machen können.
Alle Kinder können ja etwas. Auch ein Kind, das in der zweiten Klasse im 20er noch unsicher ist, teilweise auch zählt. Das hat ja schon gewisse Schritte gemacht. Das hat schon gewisse Bilder da. Und deswegen ist bei grundlegenden Schwierigkeiten einfach so wichtig, andere Wege zu gehen. Und wir sehen einfach und wir hören von ganz vielen Eltern, die zu uns kommen, wird Nachhilfe empfohlen und gemacht und da wird halt wieder im Schulischen, da wird das mehr geübt, was nicht gelingen kann, weil die Grundlagen fehlen. Oder die Lehrperson sagt, ja, üben Sie mehr den Zehnerübertritt und dann gibt's Arbeitsblätter mit nach Hause. Oder die Kinder kommen in eine Leseförderung, war einmal in der Woche in einer Gruppe von 4, das war bei einem unserer Kinder so, dann wo 3, 4 Kinder dann zusammen ein bisschen Lesegrundlagen machen und gleichzeitig ist das so häufig immer noch so nah dran an dem am schulischen Stoff und es sind eben nicht andere Wege und es ist nicht angepasst aufs Kind. Und ein Kind, das schon etwas kann und jetzt ganz passgenau den nächsten Schritt braucht, da ist es ganz sensibel, dass es nicht unterfordert ist, weil so ein Kind sagt, Mama, lass mich in Ruhe, das ist Kinderkram, das kann ich doch, das kommt diese Abwehrreaktion, das ist dann Unterforderung und ganz schnell kommt die Überforderung. Und da ist ganz wichtig, so immer da ganz passgenau zu arbeiten und dran zu sein. Und deshalb sind einfach ganz viele Förderungen, die in Gruppen sind, die ins Schulische gehen, die brauchen zwar viel Zeit und die Eltern und die Lehrperson haben das Gefühl, ja, wir machen etwas. Und gleichzeitig geht ganz, ganz viel wertvolle Zeit verloren. Und das ist ja nicht nur einfach Zeit, sondern es ist ja auch ein Leidensweg.
Ihr sprecht jetzt von Lerntherapie. Was gibt's, da habe ich mich gerade auch, als ich dir zugehört, was gibt's denn da nochmal für Unterschiede und vor allem, alles ist nicht geschützt?
Genau, also Lerntherapie, das ist so dieser klassische Ansatz. Wir gehen nochmal auf die Grundlagen ein und gehen da wirklich Schritt für Schritt diese Lerntreppe nochmal hoch. Und im Lerncoaching, so wie wir das angehen, haben wir diesen didaktischen Teil auch drin. Wir haben die Treppe mit drin. Nur unser Ansatz ist in dem Sinn wieder in dieses Vertrauen rein. Wir sind uns ganz sicher, jedes Kind kann das lernen. Und mit dem Coaching ist alles offen. Und eine Therapie geht klassischerweise davon aus, ich behandle etwas, was krank ist. Und ich schaue mal, wie weit ich das behandeln kann, wie weit wir kommen. Das ist so dieser große Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen, die an die Grundlagen gehen.
Und wenn wir jetzt nochmal so gucken, was wir so im klassischen Schulsystem kennen, wir kennen ja sozusagen auf jeden Fall, wo dann, okay, ein Kind hat Schwierigkeiten, grundlegendere Schwierigkeiten, dann gibt's Dyskalkulie und Leserechtschreibschwäche oder dann genau, also auf jeden Fall die da schon mal Namen, Diagnosen. Sagt ihr, es braucht nur bei den Diagnosen Unterstützung oder kann man auch ohne Diagnosen Unterstützung? Macht es Sinn? Oder vielleicht auch noch dieser Punkt, Thomas, du hattest vorher gemeint, eben so dieser Grad, wie viel Forderung und wie viel Nichtforderung, also wann es zu viel ist und wann es zu wenig und auch so dieser, also erlebe ich viele Eltern, wann ist der Punkt, wo wir uns Unterstützung holen, wann haben aber Eltern auch Angst, ist es jetzt zu viel, wir wollen nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Gleichzeitig hatten wir ja auch dieses Bild, wenn wir zu lange in Situationen sind und sozusagen zu lange in Mustern abwarten, die nicht gut tun, wird es auch nicht besser von.
Also ich gehe da wirklich immer aufs Bauchgefühl. Wirklich aufs eigene Bauchgefühl, ins eigene Vertrauen gehen. Ist da was? Habe ich das Gefühl, alles läuft, wie ich mir das auch vorgestellt habe und wünsche? Oder ist da was und ich möchte Hilfe mir holen, damit es wieder leichter gelingt? Und bei den Diagnosen, also wir arbeiten mit Familien, ob sie jetzt mit einer Diagnose kommen oder nicht. Wir schauen uns das Kind erstmal an, wo es steht, weil die Diagnosen, das sind für uns Tagesaufnahmen. An dem Tag ist das eine gelungen oder eben nicht gelungen. Gerade du hast Dyskalkulie angesprochen, da geht es um grundlegende Mathe-Schwierigkeiten. Und da wird nur geschaut, ist das Resultat richtig oder nicht. Und ob das Kind jetzt gezählt hat dorthin oder ob es gerechnet hat, wird nicht angeschaut. Und das heißt, das verfälscht natürlich total das Bild, weil wir wissen danach noch nicht, wie das Kind denkt, wo es steht und was es als nächstes braucht. Von den Diagnosen her finde ich immer noch ganz, ganz wichtig, die werden in unserem Kontext häufig angeschaut wie so ein riesiger Stempel und dann ist das so. Und dementsprechend fallen häufig dann die Familien und die Kinder dann auch noch tiefer, weil das tut natürlich weh. Ich möchte ja gar nicht da irgendwo feststecken bleiben. Und wenn wir dieses Bild ändern können in uns, von wegen, okay, heute ist der Stand schwierig, ja, es ist schwierig und es ist auch hart in dem Moment. Gleichzeitig heißt es noch nicht, wo wir irgendwann stehen werden. Und ich nehme immer gerne eine Familie, die haben wir vor 4 Jahren begleitet. Damals kamen sie mit einer recht heftigen, in Anführungszeichen, Dyskalkulie-Diagnose. Und nachher in einem anderen Rahmen gab es nochmal eine Testung nach unserem Coaching und dann hieß es schon Hochbegabung Mathematik. Und wir hatten gerade letzthin wieder Kontakt. Also das Kind ist jetzt in der 6. Klasse, macht alles völlig selbstständig, schreibt Topnoten. Das hat sich gelöst, weil sie hatte die Chance, da dran zu arbeiten, in ihrem Tempo, ihre Verknüpfung, ihre kognitiven Verknüpfungen zu machen, wo sie sie brauchte. Und jetzt nachher kann sie damit laufen. Und das erleben wir genau gleich auch mit dem Lesen und Schreiben. Auch dort, die Diagnosen sind für uns wirklich ein Tagessicht an dem Tag, selbst wenn wir es am nächsten Tag machen würden, es könnte besser und es könnte schlechter sein, weil ganz, ganz viel, wir sind ja auch nicht immer gleich gut drauf, hat wirklich damit zu tun, was gelingt uns auch an dem Tag. Und natürlich sind es Tendenzen, im Moment ist es schwierig und nachher können wir weitergehen. Und für mich ist immer wichtig, die Diagnosen können auch helfen, und zwar dann, wenn sie die schulische Situation entlasten. Weil oft brauchen wir eine Diagnose, um dann wirklich Erleichterung im Schulalltag zu bekommen. Oft brauchen wir keine Diagnose, sondern können einfach im Gespräch mit den Lehrpersonen, mit den schulischen Heilpädagogen, wer auch immer in der eigenen Schulgemeinde dafür verantwortlich ist, Lösungen finden. Und manchmal brauchen wir die Diagnosen und in dem Moment sind sie hilfreich, solange ich sie nicht als Stempel nehme, sondern wirklich als Tagesbild.
Also nochmal, was ich auf jeden Fall, was du beschrieben hast, dass so eine Diagnose halt noch, will ich wirklich sagen, in unserer Gesellschaft manchmal so eine schwere Last ist irgendwie so. Also dass wir das Ich und Fremdwörter nicht so, also dieses Bild von Diagnose, Legasthenie, diese Rechtschreibschwäche, und dann auch dieser Elternrucksack ja manchmal. Ist das für immer? Habe ich Fehler gemacht? Wird mein Kind unter der Brücke liegen? Irgendwie, also ich übertreibe ein bisschen, aber in kleineren Schritten passiert das ja manchmal, wenn man so sagt, okay, das ist hier eine Diagnostik. Also vielleicht, wenn wir unser Auto in die Reparatur bringen, machen die ja sozusagen auch eine Diagnostik. Was ist jetzt gerade los? Was muss gemacht werden? Wenn wir hier so genau sind, gibt es ja dann auch Möglichkeiten, übers Jugendamt manchmal da Unterstützung zu bekommen, was gemacht werden kann und ob das sinnvoll ist, irgendwie so. Aber auf jeden Fall total diesen Blick aufmachen. Und das finde ich total wichtig und gut. Das heißt doch gar nichts. Also ich glaube inzwischen, dass ich auf jeden Fall Legasthenie als Stempel hätte kriegen können, wenn man da geguckt hätte. Vielleicht sage ich sogar, im Nachhinein hätte es mir ein bisschen geholfen. Aber ich bin schreiben geblieben und ich habe jetzt ein Buch geschrieben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, im Nachhinein hätte man da wohlwollend, ohne Stigmatisierung irgendwie drauf geguckt, wäre das auf jeden Fall kein Fehler gewesen. Irgendwie hilfreich, da nochmal genauer hinzugucken. Und ja.
Und gleichzeitig ist halt bei Diagnosen, also wir merken das so auch bei Familien, die wir begleiten, Diagnosen richten halt immer wieder so den Fokus auf die Schwierigkeit, aufs Problem. Und häufig führt es halt auch zu einem Stillstand, weil häufig gesagt wird, nee, das ist noch zu früh, das können wir erst in einem Jahr abklären. Aber die Eltern, die spüren, da ist etwas los und wir würden gerne das angehen. Und dann wird gebremst, nee, die Diagnose können wir erst später machen. Häufig gibt es lange Wartelisten, oder? Und dann bleibt der Fokus einfach auf dem Problem. Und eine Diagnose ist ja nur eine Bestätigung des Problems. Die sagt ja nichts. Was braucht das Kind jetzt? Was braucht es, dass es besser wird? Wie braucht es, dass es das Selbstvertrauen gewinnt? Und unterbewusst, was du auch vorhin so schön gesagt hast, macht halt Diagnose etwas. Die macht mit vielen Eltern etwas. Die haben dann wie so, ja, mein Kind hat eine LRS, deshalb ist es halt so. Und wenn es halt so ist, dann ist es halt so, hat so eine statische Wirkung, dann ist es halt ja auch, wenn sich halt nicht verändert, dann haben wir ja den Grund und dann, oder das führt halt immer wieder so ein bisschen in diese Schwierigkeit zurück.
Aber das können wir verändern. Da bin ich irgendwie inzwischen, ich verstehe total diesen Gedanken und war da auch, oder also ich bin nicht gegen ihn, aber ich bin inzwischen auch dafür, dass ich sage, lasst uns die Diagnosen nehmen, und sie auch verändern. Diese Stigmatisierung, hey, LRS, wir kennen sie auch mit ADHS irgendwie so, wo noch oft so der Elternrucksack drauf war, ihr habt alle Fehler gemacht, ihr habt versagt, sondern nee, das Gehirn ist so, guckt uns, was wir damit machen irgendwie. Ob wir das jetzt brauchen oder eben nicht, oder was, wo ich total mitgehe, was du sagst, wenn die Wartelisten ewig sind, bevor wir irgendwie was machen. Und ich bin auch inzwischen ein großer Fan zu gucken, was wir auch immer dann noch nicht wissen. Und Hilfe und Beziehung ist ja auch so gut, wenn wir wissen, dass die Werte übereinstimmen. Und das, was ihr eben über dieses Lern-Coaching nochmal gesprochen habt, wir wissen, dass die Werte da sind, dass die Herzensbildung ist irgendwie so. Also das widerspricht dem so gar nicht dafür. Genau, und gleichzeitig wünsche ich mir einfach eine Welt, in der es total okay ist zu sagen, hey, ich habe LRS. Ich habe eine Brille, also mit Brille haben wir es ja schon so. Das ist ja überhaupt kein Makel mehr, wenn einer sagt, ich habe Kontaktlinsen oder Brillen. Also wo ich voll mitgehe, ist es keine Endstation, überhaupt nicht. Und da bin ich ganz bei euch. Und gleichzeitig ist so, mein Wunsch, lasst uns diese Stempel sozusagen nicht als negativ und nicht als Angst, weil ich erlebe auch oft, dass Eltern eben ganz große Angst vor diesen Schritten haben. Und was ist und wenn dann ist und wenn ich mir jetzt Unterstützung hole und ist das? Und also da ist oft ganz viel Angst und auch so Versagen. Bin ich jetzt, habe ich als Mama oder als Papa versagt, wenn mein Kind jetzt hier tiefgreifendere Schwierigkeiten in Mathe hat?
Nein, überhaupt nicht. Es heißt einfach, dein Kind hat andere Bedürfnisse. Und wir brauchen andere Wege dorthin. Und nachher geht alles. Also es ist wirklich ein anderer Ansatz, den das Kind braucht. Und dann läuft's.
Und da dürfen wir losgehen ohne Scham und ohne Stigmatisierungsangst. Und ja, es gibt an Ecken und Enden noch Stigmatisierung. Aber irgendwie denke ich, lass uns losgehen, dass sich das ändert. Wenn wir immer nur Angst davor haben und es nur vermeiden, dann verändern wir auch nichts davon.
Ja, genau. Und das ist ja das Schöne. Veränderung passiert ja immer auf dem Weg. Und wenn wir auf Diagnosen warten, wenn wir uns irgendwie Sorgen machen und Zukunftsängste ums Kind haben und zuschauen, wie die Lernsitze immer schwieriger werden, da verändert sich nichts. Und das Schöne ist, dass ja die Hürde in die Veränderung zu gehen, das ist schwierig, das ist ein Schritt, das ist einfach ganz verständlich. Und gleichzeitig hören wir eigentlich von allen Familien, die wir begleiten, eigentlich einen Satz und sagen, rückblickend wäre ich so froh gewesen, wir hätten früher gestartet, weil es ist eigentlich so leicht. Es sind ja nicht große Luftsprünge, die Kinder, die noch nicht rechnen können, zum Rechnen führen, sondern es sind kleine Minischritte, die gelingen, die spielerisch sind, die in der Beziehung stattfinden, die das Kind da abholen, wo es steht und nicht in Widerstand, sondern im gemeinsamen Weg gehen. Und das gelingt, und das gelingt mit Leichtigkeit. Das ist für die Eltern wirklich eine völlig neue Erfahrung. Und die können sie nur machen, wenn sie in die Veränderung gehen. Und deswegen ist eben auf den Weg zu gehen, sich zu trauen und einfach auch diesen Glaubenssatzballast, den wir mitbringen, und diese Hürden wirklich einfach hinter uns zu lassen. Das ist so wertvoll, wenn das gelingt.
Ja, es lohnt sich. Also da in allen Bereichen mag ich da echt Mut machen. Ich finde oft, man kann ja nur gewinnen.
Genau.
Also schwer ist es sowieso schon so irgendwie so. Und losgehen, man kann was lernen, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht lass uns nochmal so die wichtigsten Punkte zusammensammeln. Ich finde also, eine wichtige Sache, die ich, denke ich, auf jeden Fall hier mitgeben möchte, ist, wie wir gestartet sind, Lernen ist uns und Lernen und Spielen ist ganz eng beieinander und wir alle können lernen. So als Grundlage.
Genau, und wir können alles zum Spiel machen und dann geht's leicht und macht Spaß und Lernen darf Spaß machen. Mathe und Deutsch dürfen zum Lieblingsfach werden und das ist möglich.
Und eben, dass es, auch wenn jeder zum Lernen gemacht ist, sozusagen, kein Widerspruch ist, dass wir bei Schwierigkeiten, gerade im schulischen Kontext, genau hinzuschauen und genau nochmal gucken, welche Bedürfnisse, und wir das nicht sozusagen ertragen müssen, dass das Tempo, ihr habt vorher gesagt, dass es für die meisten Kinder passt und für wenige nicht. Ich würde es fast ein bisschen anders formulieren, dass es für einige passt und für viele passt nicht super. Manche kommen besser mit zurecht und manche nicht so gut zurecht, irgendwie so. Aber das System passt halt einfach nicht immer und dann lohnt sich's, loszugehen.
Genau. Und da dürfen wirklich die Eltern, auch wenn aktuelle Situation schwierig ist, da dürfen sie wirklich einfach ganz zuversichtlich sein, ganz im Vertrauen sein und einfach ganz in jedem Kind steckt alles drin, was es braucht, um Rechnen, Lesen, Rechtschreiben zu lernen. Das ist da. Und es geht einfach darum, das Kind da abzuholen, wo es ist. Und das letzte Learning für uns, das ganz wichtig ist, jetzt einfach aus unserer Erfahrung mit ganz vielen Familien und Eltern, ist, dass die Eltern sind eigentlich die besten Experten für die Kinder. Es wird zwar von außen immer gesagt, was man tun soll, was der nächste Schritt ist, was das Kind braucht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass eigentlich wir Eltern so eng mit dem Kind verbunden sind, dass wir ja Facetten und Momente erleben mit dem Kind, die in der Schule ja nie aufblitzen, wo das Kind einfach still ist, in sich zusammensackt. Und das sind eben die Momente, die einerseits zeigen, wie schwierig das ist, wie gefühlsbelastet das ist und eben dann auch, wie dringend das Problem ist und auch Hinweise gibt, was nicht funktioniert. Viele Eltern sehen in der Hausaufgabensituation viel mehr als eine Lernperson in einer Klasse mit 26 Kindern. Und da wollen wir Eltern wirklich ermutigen, auf Mut zu haben, diese Sachen wahrzunehmen, zu beobachten und wirklich dann einfach auch darauf zu vertrauen, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und dann darauf auch zu reagieren und Hilfe zu holen.
Arbeitet ihr mit den Kindern oder mit den Eltern oder mit beidem?
Wir arbeiten mit beiden. Wir begleiten die Eltern so, dass sie wirklich wieder ins Vertrauen kommen, wie sie ihre Kinder ganz selbstbewusst stärken können, dorthin führen können, dass es gelingt, dass sie nachher auch wissen nach dem Coaching, wie sie ihre Kinder weiter begleiten können. Das finden wir immer ganz, ganz wichtig, dass niemand von uns abhängig ist, sondern die Eltern wissen nachher, wie es gelingt. Und wir haben natürlich auch Kontakt mit den Kindern, weil die machen so tolle Fortschritte. Diese ganzen Erfolge, da feiern wir natürlich auch zusammen. Also das ist ganz, ganz klar. Wir lieben es, gerade diese Konstellation mit beiden zu arbeiten, ist wunderbar.
Genau. Und im Coaching ist es so, und das ist für viele Eltern ein bisschen überraschend, ist das nicht eine Expertin oder Experte von außen mit dem Kind übt, sondern dass das Üben eben in der Eltern-Kind-Beziehung stattfindet. Also dass die Eltern mit dem Kind 15 Minuten pro Tag, an 6 Tagen in der Woche üben. Sie bekommen die ganz speziellen Übungen, die sind spielerisch, die sind im Alltag, die passen wir auf die Herzenwelt des Kindes an und wir ermöglichen den Eltern, mit ihrem Kind eben diesen Beziehungsraum zu schaffen, da zu bestärken, zu begleiten, so dass diese Lernschritte stattfinden können und es eben auch die Fortschritte macht und wir eben diese Grenze zwischen schulischem Lernen und diesem Grundlagenaufbau einfach hinbekommen, weil es die Kinder brauchen einen Raum, wo sie einfach frei mit Spaß von innen heraus, ohne Versagen, ohne Druck das machen können. Eine Mama hat uns mal gesagt, ja, bei euch ist ja nur 30% Übung und 70% Beziehung. Ja, das ist genau so, weil es ist ganz viel brauchen die Eltern, um ja dann auch nicht nur an den Grundlagenfortschritt zu machen, sondern eben auch die gesamte Schul- und Lernsituation verändern zu können, die Hausaufgabensituation verändern zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Eltern befähigen, dass sie wirklich die Situation gesamtheitlich angehen können und natürlich speziell im Problemfach da wirklich dann den Aufbau schaffen, die Erfolge mitnehmen, die Fortschritte und einfach, dass das Selbstvertrauen wächst. Und so kann sich einfach die gesamte Situation fürs Kind, für die Eltern, für die ganze Familie einfach entspannen. Und das ist aus unserer Sicht wirklich nachhaltig und bringt wirklich wunderbare Fortschritte.
Und wenn jemand das anspricht, wo findet man euch denn?
Wir haben einen wunderbaren Newsletter, da lade ich, ist unten an der Link drin. Wir haben tolle Freebies mit ersten Impulsen, wie man wirklich dann einfach entspannt auch begleiten kann. Wir haben eine tolle Facebook-Gruppe, wir sind auf Instagram auch zu finden. Und wir laden einfach ein, da sich ganz viele Inspirationen zu holen und mit uns in Kontakt zu treten. Und wir haben auch viele tolle Blogartikel, da hast du auch schon ein paar Links dazu unten. Und wir freuen uns auf viele inspirierte Eltern, die sich auf den Weg machen möchten.
Genau, dann habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Habt ihr Erinnerungen, was hat für euch persönlich Lernen in der Wackelzahnzeit bedeutet?
Ich hatte eine wunderbare Grundschulzeit, eine ganz, ganz, ganz tolle Lehrperson und Klasse sowieso. Wir haben heute noch Kontakt. Und diese Lehrerin, die hat wirklich ganz intensiv immer dieses Vertrauen auch ausgestrahlt, dass wir Individuen sind, dass wir unseren Weg gehen können. Sie hat auch ganz, ganz viel gesehen, wo unser Potenzial steckt und uns da immer wieder rausgeholt und gleichzeitig ist sie auch abgewichen vom schulischen Lehrplan. Wir hatten damals ja noch Samstagsunterricht und ist zum Beispiel am Samstag mit uns raus, hat Wanderungen gemacht. Wir sind damals habe ich in Osnabrück gewohnt, ganz Osnabrück gewandert. Und das waren so viele Beziehungsmomente, in denen so viel mehr Lernen stattgefunden hat, als wenn sie mit uns zum Beispiel im Klassenzimmer gesessen wäre. Wie du es am Anfang gesagt hast über die Blitze, wir haben da ganz viel Wald, wir haben diese Dimension vom Stadtrand wirklich erlebt und das war wunderbar.
Ja, wie schön. Also ganz viel Beziehung in der Grundschulzeit. Ja, und eben die Erinnerung eher die Ausflüge drumherum.
Genau.
Ja, wie schön, ja.
Ja, für mich war, ich habe es gerade zurück überlegt, für mich war so die Grundschulzeit eigentlich, ich war nicht so gerne in der Schule dazumals. Ich war irgendwie, ich bin so irgendwie im Unterdurchschnitt mitgeschwommen und ich habe nachher erst meinen Weg gemacht. Wirklich in der Oberstufe und im Gymnasium habe ich einfach irgendwie Spaß gefunden, Interessen gefunden, von innen raus, das ist gekommen. Und in der Grundschulzeit war ich zum Beispiel bei den Pfadfindern. Da haben wir einfach viele Sachen in der Natur gemacht, geklettert, geschnitzt, geknotet, Baumhütte gebaut. Und das sind für mich jetzt die Sachen, die für mich dazumals einfach wichtiger waren. Und das Schulische, ja, ich hatte jetzt keine Lernschwierigkeiten und gleichzeitig war ich einfach so ein Kind, das irgendwie so im Unterdurchschnitt mitgeschwommen ist. Und ich habe erst einfach später dann für mich den Weg gefunden, den Spaß und auch so das innere Feuer dafür, für Themen einfach, die dann einfach auch nicht eben lesen, schreiben, sondern in anderen Fächern dann. Und ich glaube, da darf man einfach auch, dürfen Eltern einfach, wenn ihre Kinder noch Schwierigkeiten haben oder einfach gar nicht so jetzt sich auf die Schule einlassen mögen, die dürfen einfach vertrauen. Das kommt, weil Kinder wollen ja lernen. Die wollen etwas Neues aufnehmen, die wollen sich entwickeln. Und vielleicht ist das jetzt gerade nicht ihre Zeit für diesen Entwicklungsschritt. Vielleicht sind es nicht die Felder, die jetzt gerade im Schulplan stehen, sind es andere. Und gleichzeitig dürfen wir vertrauen, dass das andere dann auch kommt und das Kind dann auch seinen Weg geht.
Ja, absolut. Ich finde auch total schön, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ja, Grundschulzeit nicht so. Und meine Frage, die hattest du dann schon beantwortet, eben, wie hast du die Zeit sozusagen dann gut überstanden irgendwie? Und das finde ich, also du hast dann von den Pfadfindern und so erzählt. Und das ist auch ein Impuls, den ich total gerne und oft an Eltern gebe. Schule ist maximal das halbe Leben. Und wenn Schule bisschen rattert und tattert, ist es total wichtig, dass da kein Überfokus drauf kommt, sondern dass dann auf gar keinen Fall wegen Hausaufgaben Pfadfinder ausfallen, sondern dass in den Zeiten Pfadfinder, Fußball, all das super wichtig ist, weil genau diese Selbstwirksamkeit, ich kann etwas, ich kann mich verbessern, ich kann lernen, das ist wichtig für die Grundschulzeit. Manche haben das in der Schule und manche haben das bei den Pfadfindern und manche haben das beim Fußballverein. Ich danke euch sehr für das Gespräch, das war sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit und für dein Herz und wünsche euch viel Freude beim Lernen, wenn es leicht geht und auch dann, wenn es schwerer ist. Ich freue mich über deine Unterstützung, bewerte meinen Podcast und sehr gerne auch mein Buch. Und falls du diesen Podcast über Spotify hörst, kannst du mir hier direkt unter der Folge Fragen stellen und ich beantworte sie dir garantiert.